We Are Family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Herzlich willkommen im Podcast von der IKK Südwest. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Martina Straten und ich habe zwei tolle Frauen hier vor mir sitzen, die uns ihre Geschichte erzählen und die miteinander verbunden sind auf eine Art und Weise, die ich persönlich noch nicht kannte. Und ich finde dieses ganze Projekt ganz, ganz großartig. Ich begrüße Nadine Leinenbach aus Lebach und Brigitte aus Saarbrücken. Nadine ist eine Onkologin. Und da musste ich erstmal nachdenken, was das wohl sein kann. Das kann sie uns am besten selber erzählen. Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist.
Hallo Martina, vielen Dank für die Einladung. Ja, eine Onkologin ist eine beratende, unterstützende Funktion bei der Erstdiagnose Krebs.
Mhm. Das heißt, wenn jemand eine Diagnose bekommt, wie erfahrt ihr von diesem Menschen?
Die Patienten kommen zu uns ins Krankenhaus und werden schon frühzeitig angebunden. Mhm. Erstmal, dass wir praktisch eine Information bekommen, der Patient hat eine bösartige Erkrankung, geht einfach mal vorbei. Dann haben wir einen Flyer erstellt und bieten ein niederschwelliges Angebot, indem wir uns einfach erstmal persönlich vorstellen mit der Information, dass sie sich jederzeit an uns wenden können. Mhm. Heutzutage sind stationäre Aufenthalte immer kürzer. Das heißt, nach der Stanzbiopsie zum Beispiel werden die Patienten schon recht früh wieder entlassen. Und dann gehen die Patienten nach Hause mit einem Riesenfragezeichen. Mhm. Wie geht es weiter? Was kann ich tun? Die meisten, die man dann fragt, die googeln, wo wir oftmals hingehen schon vorher, dass man sich persönlich schon mal vorgestellt hat, dass die Menschen ein Gesicht vor Augen haben, wenn sie telefonieren, mit wem sie sprechen. Mhm. Und da gehen wir einfach niederschwellig hin und stellen unsere Arbeit vor.
Das heißt, es ist genau wie der Name sagt, ihr lotst die Leute durch diese Behandlungen, diese erste Zeit, ihr bleibt so lange, wie man euch braucht, oder? Das kann also sein, dass jemand irgendwie Kontakt mit euch hat, vom ersten Moment bis zur letzten Chemotherapie, bis zu dem Tag, an dem das wunderschöne Wort ich sag's mal, geheilt kommt, oder?
Ganz genau. Also die Patienten, ich sage immer so schön, wir bieten einen bunten Blumenstrauß an Informationen. Mhm. Jeder Mensch ist unterschiedlich und sucht sich die Information raus, die für ihn jetzt im ersten Moment am wichtigsten erscheint. Wir bieten Unterstützung an, sei es, dass wir weiterleiten an andere Berufsgruppen, sei es den Sozialdienst, die Ernährungsberatung, die Saarländische Krebsgesellschaft oder aber auch die Psychoonkologen. Dass die Patienten einfach wissen, hier ist praktisch so der zentrale Punkt. Die Menschen können sich dort melden und bei uns melden und wir leiten dann praktisch weiter.
Mhm. Genau. Und wie ist das entstanden? Also ich habe das vorher tatsächlich noch nicht gehört.
Ja.
Wie ist diese Stellen geschaffen worden?
Also das war ein Pilotprojekt, was 2017 gestartet wurde und nannte sich PICO. PICO steht für Patienteninformations-, Kommunikations- und Kompetenzförderung in der Onkologie. Genau, und man hat anhand dem Pilotprojekt festgestellt, wie viel Bedarf eigentlich in den jeweiligen Abteilungen zustande kommt. Es wurde durch die Krankenkassen, die IKK, die Techniker, die Bundesknappschaft und die Saarländische Krebsgesellschaft praktisch gefördert und unterstützt. Und somit wurde meine zweite Onkologenstellung praktisch erschaffen.
Ja, toll.
Genau.
Ich frage jetzt mal direkt die Brigitte, die ja von einer Krebserkrankung betroffen war. Hat dir das geholfen, diese Lotsin durch den ganzen Prozess?
Auf jeden Fall hat mir das geholfen. Also es ist ja wirklich ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Und wie gesagt, die Onkologin, also ich habe die Onkologin nicht gefunden, sondern sie haben mich gefunden, sie haben mich angesprochen, die Themen, bei der es Hilfestellung gibt oder der Bedarf da ist, aufgezeigt ob das jetzt, wie gesagt, Ernährungsberatung, psychoonkologischer Dienst oder die Saarländische Krebsgesellschaft, das war dann schon sehr hilfreich. Und auch in dem Nebenwirkungsmanagement, da konnte ich jederzeit anrufen, beziehungsweise auch in der Anfangsphase wurde ich angerufen und da wurde gesagt, wie geht es dir? Gibt es irgendwas Besonderes? Hast du, welche Nebenwirkungen hast du? Und das war dann auch immer gut, dann halt da direkt den Ansprechpartner zu haben.
Brigitte, magst du uns mal erzählen, was das für ein Krebs war bei dir und wie das alles war, wie du davon erfahren hast und wie das losging?
Gerne. Also ich habe 2023 im November die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und war eine Manifestation, ein Tumor, wo man im ersten Moment denkt, okay, wird rausgeschnitten, man macht noch eine Bestrahlung, aber dem war ja dann nicht so, weil noch Lymphknoten betroffen waren. Und dann war für mich klar, ich sage es wirklich jetzt mal sehr salopp, ich habe das komplette Wohlfühlprogramm mit Chemotherapie, Bestrahlung und Operation gebucht. Und ich habe auch von Anfang an für mich gesagt, ich mache alles, was mit der Therapie in Zusammenhang steht, zu meiner besten Freundin. Wir werden ganz eng sein und da geht kein Blatt dazwischen. Und es war vom Prinzip her so, es waren 20 Wochen Chemo geplant. Ich war nach 20 Wochen durch. Dann wurde ich operiert und dann war auf einmal nach der Operation alles ganz anders, weil sich herausgestellt hat, dass mein Tumor tatsächlich ein trojanisches Pferd ist oder war, war wesentlich größer als gedacht. Und dann kam ich dann nach der Tumorbordbesprechung gesagt, wir entfernen die komplette Brustdrüse und ersetzen sie durch ein Implantat. Mhm. Das war dann natürlich eine Sache, wo ich erstmal gesagt hat, das da muss ich jetzt mal sacken lassen, ich bin jetzt hier komplett schockiert. Und ich glaube, das war der Moment, in dem ich das erste Mal geweint habe, weil damit habe ich nicht gerechnet, weil es hat sich ja alles adäquat unter der Chemotherapie entwickelt, dass man sagen könnte, ja, ist weg. Aber dem war dann halt nicht so. Ja, dann kam halt die zweite Operation und letztendlich, ich habe ja, nachdem ich gesagt bekommen habe, muss raus, es war halt am Telefon, hat das Ganze also nicht besser gemacht. Habe ich, glaube ich, nach einer halben Stunde angerufen, habe gesagt, die Oberärztin soll den ersten Termin für mich blocken zur OP. Dann wurde halt nochmal nachoperiert und das war auch alles gut. Und dann wurde in der nächsten Tumorkonferenz halt besprochen, dass doch noch Bestrahlung gemacht wird. Das ging dann über 6 Wochen und im Anschluss eine Tablettenchemo, weil halt alles so viel war. Und in dem Stadium bin ich halt noch, das geht 2 Jahre, ich habe noch ungefähr 1,5 Jahre vor mir.
Ich höre das schon und eigentlich ist die Frage blöd, aber ich stelle sie trotzdem. Was hat das mit dir gemacht? Also mit dir als Frau, mit dir als Mensch, am Anfang habe ich so das Gefühl gehabt, du hast gesagt, ich kämpfe jetzt richtig doll. Da passt kein Blatt dazwischen, zwischen mich und die Therapie. Hat das bis zum Schluss so gehalten oder gab es Momente, wo du gesagt hast, boah, das schaffe ich nicht?
Tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine extrem große Resilienz habe. Also ich bin immer noch in dem Modus, die Alternative.
Gibt es nicht.
Die ist alternativlos.
Ja.
Weil, worum geht es? Es geht um dieses kleine Wort, das mit L anfängt und mit eben aufhört. Mhm. Es geht um Leben. Und ich bin zu jung, um nicht noch eine gute Zeit vor mir zu haben. Und insofern nehme ich alles an, was halt gemacht werden muss. Mhm. Ja, das ist.
Sag nochmal, wie alt du bist? 58?
58, ja. Und insofern, ich meine, ich habe ja auch eine Familie und die brauchen mich.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Ja.
Diese ganze Zeit, ne, wenn man dann, ich kenne das auch von Freunden, die eine Krebserkrankung hatten, wenn man da Krankenhaus ist, wenn man die Behandlungen bekommt, dann braucht man ja auch Menschen um einen herum, die einem helfen, die einen stützen. Manchmal, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist es nicht immer so toll, wenn das die direkten Menschen tun, die so neben einem sind, weil man dann oft denkt, boah, das bin ich denen jetzt zu viel und ich kann die doch nicht so beanspruchen. War das bei dir auch so? War es deshalb auch gut, dass du eine Onkologin an deiner Seite hattest?
Absolut, weil das nähere Umfeld ist ja sowieso schon extrem belastet.
Ja.
Und dann tut es gut, wenn man auch jemanden an der Seite hat, mit dem man außerhalb der Familie, sag ich jetzt mal, und der Freunde über die Erkrankung oder die Probleme, was das Ganze mit sich bringt, sprechen kann. Und man kann ja jederzeit anrufen oder ich bin ja jetzt im Moment in dem Prozess sowieso, weil ich alle 4 Wochen zur Laborkontrolle da bin, bin ich ja sowieso oben im Krankenhaus und dann ist der Besuch bei den Onkologen ein absolutes Muss für mich. Mhm. Also, und auch wenn man nur spricht, es ist immer eine Hilfe, ne?
Nadine, was macht ihr dann, wenn jetzt zum Beispiel die Brigitte kommt, die alle 4 Wochen da ist, und was macht ihr dann? Sprecht ihr miteinander oder gibt es Tipps oder wie läuft so ein Gespräch?
Ja, also wir hören zu, das ist das Erste, und wir haben die Zeit, uns mit dem Patienten oder zurückzuziehen und einfach mal in Ruhe zu sprechen, was ist jetzt aktuell, was steht im Vordergrund und auf was kann man und wie kann man weiter unterstützen, beziehungsweise was gibt es noch für Möglichkeiten? Also wenn es um verschiedene Nebenwirkungen geht.
Sag mal ein Beispiel.
Übelkeit. Mhm. Also Übelkeit, Erbrechen. Dann gucken wir, was ist in der Medikation jetzt aktuell drin? Was gibt es, was haben wir schon ausprobiert? Dann welche Möglichkeiten haben wir noch? Wie zum Beispiel, dass wir mit Aromatherapie mit unterstützen können. Mhm. Natürlich auch die medikamentöse Unterstützung, wo natürlich nicht in Eigenregie gearbeitet wird.
Ihr sprecht euch immer mit den Ärzten.
Immer mit den Ärzten, genau. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Und aber auch neben der medikamentösen Therapie gibt es so viele kleine Dinge. Ich sage immer, es sind die kleinen Stellschrauben, an denen man schrauben kann, die Gutes bewirken und Lebensqualität verbessern. Mhm. Wie zum Beispiel ein Riechstift bei Übelkeit. Da zu gucken, was gibt es da in der Aromatherapie noch mit als Unterstützung.
Mhm. Genau. Muss man als Onkologin eine medizinische Vorbildung haben?
Ja, ich bin Fachkrankenschwester für Onkologie und Palliativmedizin und war 20 Jahre in dem Bereich tätig. Mhm. Und ich finde es jetzt sehr hilfreich, dieses ganze Fachwissen mit im Boot zu haben, um auch die Patienten gut unterstützen zu können.
Die Frage geht jetzt an euch beide, ne? Das ist ja eine Vertrauenssache, ne? Man muss ja diese Menschen, an deiner Stelle jetzt Brigitte, du triffst diese Onkologin das erste Mal. Was war das für ein Gefühl? Hattest du direkt Vertrauen?
Also für mich ja, weil man braucht ja neben den Ärzten, die und Schwestern, die halt dann auch in der onkologischen Tagesklinik um einen sind. Man braucht wirklich jemanden, wo man wirklich auch ganz kurzfristig da mal nochmal nachfragen kann,
absolut,
was kann ich tun? Und,
oder ich habe da was nicht verstanden.
Genau,
und die sind manchmal so schnell, ohne es zu wollen, die
genau,
Ärzte. Ne?
Oder auch so, wenn es zum Beispiel, bei mir war es jetzt zum Beispiel so am Anfang, um diesen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Ich bin ja jetzt nicht in der Richtung gebildet. Das war dann ganz schnell, ganz fix. Und ich bin kürzester Zeit diesen Schwerbehindertenausweis oder auch jetzt im Nachgang diesen Verschlimmerungsantrag. Da wurde ich dann halt weitergeleitet an den Sozialdienst im Krankenhaus. Das war auch total niedrigschwellig.
Was ist ein Verschlimmerungsantrag?
Ja, dadurch, dass jetzt die Brustdrüse entfernt wurde, das ist ja dann wird das Ganze hochgestuft von dem, von dem Schwerbehinderten.
Ach, von dem Schwerbehinderten. Also, okay, habe ich verstanden.
Ja, genau. Ja. Und es ist auch, ich sag jetzt mal, es war auch mal eine Situation, wo es mir wirklich im Verhältnis extrem schlecht ging. Und da habe ich dann versucht, ich war zu Hause, ich habe versucht halt die Ärzte zu erreichen, aber man muss sich das einfach auch so vorstellen, in der onkologischen Tagesklinik, das ist nicht so, dass da einfach mal, dass du da durch, anrufst und dann hast du direkt einen Arzt am Telefon und dann wird dir da direkt geholfen. Und dann habe ich dann in meiner Verzweiflung bei den Onkolotsen angerufen und hatte das Glück, dass die gerade unten waren und das war dann innerhalb von 5 Minuten hatte ich meine Hilfe tatsächlich, wo ich dann, wo dann nachgefragt wurde, was kann sie da tun, ihr geht so und so und das war dann extrem, eine extreme Erleichterung auch tatsächlich.
Klar, ihr könnt ja auch andere Türen öffnen dann in dem Moment, als ich das jetzt als Patientin könnte, oder? Also ihr habt ja andere Kontakte auch im Haus dann.
Ja, da ist es auch der direkte Kontakt, indem man einfach den Hörer in die Hand nimmt und dann sagt, jetzt brauchen wir hier jemanden. Und es ist immer Unterstützung geboten und gerade, also es ist egal, an wen man sich dann richtet, dass da einem Unterstützung geboten wird. Ja, auf jeden Fall.
Nadine, wie ist denn das bei dir mit dem Vertrauen? Du triffst eine ganz fremde Person in einem Ausnahmezustand, da braucht man ja auch, ich sag mal, ein ganz großes Maß an Empathie, um diesen Menschen da abzuholen, der ja vielleicht am Anfang so ein bisschen fremdelt und weißt du, wie ich meine?
Ja, das steht nicht im Lehrbuch. Es ist tatsächlich die Menschlichkeit, die, dass ich jeden Menschen dort abhole, wo er steht und egal welche Emotionen er mit sich bringt, dass sie einem erstmal nichts mit einem selbst zu tun haben. In dem Moment, wo der Patient aufgebracht ist, vielleicht über das System schimpft, das nicht persönlich zu nehmen und dann wirklich auch sich mal hinzusetzen. Und wenn man zuhört, hat man schon einen guten Tool gefunden, einen guten Weg auch gefunden, den Patienten auch Vertrauen entgegenzubringen. Mhm. Ja.
Wie gibt es so Erlebnisse, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, von denen du sagst, das war so ein schöner Moment?
Ja, tatsächlich in Corona-Zeiten, das war ja wirklich eine sehr herausfordernde Situation für uns alle und gerade Angstpatienten, die Angst- und Panikstörungen haben, sind ja so eingeschränkt gewesen und da habe ich es ja geschafft, eine Patientin mit einer Angst- und Panikstörung durch die Therapie zu begleiten bis zum Schluss.
Schön.
Ja. Ja.
Und das sind auch so Dinge, ich sehe dir das an und ich merke es dir an, das bewegt dich immer noch und das ist einfach etwas, wo du auch, glaube ich, sehr stolz drauf sein kannst, weil das ist nicht so einfach, wie sich das jetzt hier gerade anhört, weil wir sprechen von einer schlimmen Krankheit, wir sprechen von Krebs, es gibt Leute, die daran sterben und auch damit müsst ihr klarkommen dann in dem Moment. Das ist, stelle ich mir auch nicht leicht vor, weil du musst dich ja auch eventuell verabschieden.
Ja,
also von daher, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich merke schon, dass sich das bewegt und dass, wie schützt du dich dann in so Situationen? Gibt es, kannst du die Sachen vielleicht auch durch deine Ausbildung als Krankenschwester, aber kannst du, wenn du nach Hause fährst, das ablegen und hinter dir lassen?
Ja, das habe ich gelernt, dass ich nichts mit nach Hause nehme. Also das abzuschütteln, natürlich, wir sind also alle Menschen und nehmen den einen Fall mehr mit als den anderen. Aber es ist ein gutes, eine Selbstfürsorge ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Also das private Umfeld, sich da zu gucken, was tut einem gut, womit kann man gut abschalten. Und ich kann das sehr gut, indem ich zum Yoga gehe oder mit meinem Hund im Wald unterwegs bin. Also ich bin seit der Zeit sehr naturverbunden geworden und bin sehr viel draußen unterwegs.
Ja, die Natur ist da ein toller Lehrer und hilft da auch ungemein, finde ich auch. Brigitte, wie ist das bei dir? Was tust du im Moment, damit es dir gut geht und dein Leben nicht nur von dem Krebs bestimmt wird?
Also bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich versuche wirklich, so viel wie es geht, raus in die Natur zu gehen, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und wir nehmen uns dann auch so diese kleinen Auszeiten, mal so 2 Tage irgendwo einfach hinzufahren, das Ganze zu genießen. Gut, natürlich, ich gehe noch ins Krafttraining, ins onkologische Krafttraining, aber das macht ja auch Spaß. Mhm. Und es wird nicht über Krebs gesprochen. Mhm. Es gibt so viele Themen, die man besprechen kann und viel Lachen mit Freunden zusammen sein. Irgendwo, natürlich, man bekommt einen anderen Blick. Man wird demütig in einer gewissen Weise und hat, sag ich jetzt mal, eine andere Sicht auf Dinge. Manche Dinge sieht man etwas gelassener und ja, vielleicht man geht vielleicht auch nicht so schnell irgendwo an die Decke. Man ist etwas, im Großen und Ganzen wird man etwas ruhiger für sich. Und
ja, weil manche Dinge nicht mehr so wichtig sind. Ja, ne? Leben ist wichtig.
Ja, die haben nicht mehr die Relevanz. Ja. Ganz einfach, wo ich dann sage.
Wie ist das mit deiner Familie? Wie haben die das aufgenommen und hat sich für sie auch der Blick aufs Leben verändert?
Also definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe einen tollen Mann, ich habe eine tolle Tochter. Und natürlich geht sowas nicht spurlos an einem Menschen vorbei. Vor allen Dingen auch an unserer Tochter in dem Moment nicht.
Wie alt ist deine Tochter, darf ich das fragen?
Die ist 22 und studiert auch in dem Bereich. Mhm. Also und hat natürlich auch ein ganz anderes Hintergrundwissen, ganz klar. Aber wir kommen als Familie wirklich gut jetzt damit klar, weil ich gelte ja jetzt auch als tumorfrei und das ist ja jetzt, was jetzt passiert, ist ja eine Therapie, die einfach davor schützen soll, dass es nicht nochmal ein Rezidiv gibt oder weitergeht. Mhm. Und insofern...
Verträgst du denn diese Therapie im Moment gut? Oder hat die auch Nebenwirkungen?
Natürlich hat die Nebenwirkungen, aber auch wie mit der Chemotherapie an sich, ich habe ganz wenig Nebenwirkungen im Verhältnis gehabt. Mhm. Ich bin da super durchgekommen und man lernt damit umzugehen. Mhm. Es gibt Dinge, wo man lernt sich einzuschätzen. Mhm. Man lernt Dinge einzuschätzen und geht dann damit dann auch etwas gelassener um. Weil es macht dann nicht mehr Panik, weil man weiß, okay, das ist jetzt so, jetzt tust du das und das tut dir gut und dann ist das mit der Nebenwirkung auch wenig.
Ja. Nadine, ist es so tatsächlich so, dass sich auch ja die Medikamente und so verändert haben, wenn man das so hört mit Krebs, dann hat man immer vor Augen, dass man denkt, oh, es sind so schlimme, schlimme, schlimme Nebenwirkungen mit Chemotherapie. Ich habe mal gehört, dass das alles ein bisschen anders geworden ist als noch vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren.
Auf jeden Fall. Deshalb ist der kontinuierliche Austausch immer sehr wichtig. Mhm. Am Anfang, wenn die Patienten zum Erstgespräch zu uns kommen bei der Diagnose Krebs, dann erzählen wir nicht über Nebenwirkungen, die kommen können, sondern wir warten einfach in dem Moment ab und gucken, weil wir Menschen eben unterschiedlich sind, müssen die gar nicht auftreten. Und da hat sich sehr viel getan, gerade in der Medizin, dass man die Medikamente gegen Übelkeit zum Beispiel schon vorab verabreicht, in Tablettenform dann nochmal mit nach Hause gibt. Und deshalb ist es für uns so wichtig, den Kontakt auch nach Hause zu halten, dass wir anrufen und sagen, wie geht's denn heute? Gibt es irgendwas, was wir verändern können? Oh, heute waren die Tabletten, es wirkt nicht. Dann hört man genauer nach, wie wurden sie eingenommen? War es die richtige Einnahme, die richtige Dosierung an dem Tag? Sollte da irgendwas fehlen, dann rufe ich unmittelbar nochmal zurück, halte Rücksprache mit dem zuständigen Arzt, der dann sagt, die Patientin soll in der Ambulanz vorbeikommen, wir verabreichen oder wir geben nochmal neues Rezept mit. Da ist es eben immer wichtig, genauer nachzuhören, was los ist. Und ja,
Ich finde das total faszinierend, dass es diese Hilfestellung gibt. Ich bin echt, also manchmal überrascht, die IKK mich dann doch noch nach so langer Zeit, denn ich habe das noch nie gehört, dass es das gibt. Das ist so toll, weil selbst bei einem normalen Krankenhausbesuch bist du ja manchmal schon überfordert und denkst, Mensch, ich könnte jetzt noch mal kurz nachfragen.
Ja.
Das geht jedem von uns so, wenn man was erklärt bekommt, dann ist man aufgeregt und dann kaum hat der Arzt den Raum verlassen, hast du 30 Fragen im Kopf, die du leider nicht gestellt hast.
Genau.
Und das ist natürlich toll, dass ihr da seid. Ne?
Das ist das zum Beispiel, was wir auch mit den Patienten vorab schon besprechen, wenn die Patienten auch sehr aufgeregt sind, dass wir sagen oder dass ich sage, lassen Sie uns die Fragen jetzt einfach mal aufschreiben. Was würden Sie gerne stellen? Mhm. Und ich begleite Sie auch gerne mit in diese Besprechung.
Oder hast du immer noch so einen Abstand, wie man es jetzt zu einem Arzt oder einer Schwester hätte? Das ist ja nicht dann...
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde, das ist schon sehr freundschaftlich. Also ich meine, es ist ja auch eine Vertrauensbasis da.
Ja.
Weil man öffnet sich ja auch, man erzählt ja auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt dem Arzt oder der nächsten Krankenschwester erzählen würde.
Mhm.
Einfach auch aus dem Privaten. Ob das jetzt auch nicht nur aus, sag ich jetzt mal, aus der Krankheit geboren, sondern auch Dinge, die gut laufen, wenn man wegfährt oder was man erlebt hat und was man gemacht hat und dieser Austausch. Und das hat ja schon irgendwo was von einer freundschaftlichen Basis, würde ich sagen, ne?
Ja.
Also insofern, es ist ja jetzt auch ein Kontakt in meinem Fall, der jetzt ja schon 1,5 Jahre fast geht.
Und wahrscheinlich noch.
Und noch 1,5 Jahre gehen wird.
Ja, genau.
Und insofern bin ich immer dankbar.
Schön.
Wenn ich auch da hochkomme. Ich meine, es ist für mich auch jedes Mal tatsächlich, wenn ich ins Krankenhaus muss, das ist für mich emotionaler Ausnahmezustand. Obwohl es immer alles top läuft, meine Blutwerte sind immer prima. Ich habe mal von meiner behandelnden Onkologin gehört, wenn wir nicht wüssten, dass sie diese Tablettenchemo nehmen, wir würden sagen, sie sind sowas von gesund. Und das ist ja was, was einen auch positiv macht. Aber nichtdestotrotz ist es dann gut, wenn ich dann im Anschluss hier vorbeigehe.
Wie so ein Hafen, ne?
Genau, richtig, ja. Ne? Weil dann ist bei mir wirklich erstmal wieder runterfahren. Mhm. Ne? Genau so sieht's aus.
Mhm. Ich freue mich auch immer, wenn ich weiß, die Brigitte kommt vorbei und da weiß ich immer, donnerstags sehen wir uns wieder und tauschen uns aus. Also das finde ich wirklich immer ganz toll.
Ja, genau. Richtig.
Es war ein tolles Gespräch mit euch beiden. Vielen herzlichen Dank dafür. Brigitte, dir wünsche ich, dass das weiter gut läuft, dass die Blutwerte top sind, dass du dich gut fühlst, dass du gute Zeit hast mit deiner Familie, dass du mit Nadine weiterhin diese tolle Begleitung hast, aber davon bin ich fest überzeugt. Und Nadine, vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem Job erzählt hast und von der, ja, von diesem interessanten Job, von dem ich nichts wusste. Ich finde es ganz großartig und ich hoffe, dass du das noch lange machst und vielen Menschen ein Hafen bist, sagen wir es mal so. Ich danke euch sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ebenso. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein durften.